Arbeit kann Spaß machen, Arbeit kann Befriedigung sein, aber Arbeit, und zwar Lohnarbeit, ist letztlich doch ein Ausbeutungsverhältnis, aber das fühlt sich nicht immer so an. Und wie lange jemand arbeitet, ist natürlich irgendwie festgelegt in Tarifverträgen und es ist immer alles erkämpft worden. Einer, der sich mit diesen Kämpfen beschäftigt, ist Steffen Liebig und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Liebig.
Ja, schönen guten Morgen.
Warum fühlt sich denn die Ausbeutung gerade in so Lohnarbeit gar nicht so an? Weil wir uns doch manchmal wohlfühlen und die Arbeit brauchen?
Ja, klar, wir brauchen sie. Also zum einen natürlich ganz basal, weil die Erwerbsabhängigen sind, wie der Name schon sagt, abhängig von ihrem Lohn, Lohnabhängige, Erwerbsabhängige. Aber vor allen Dingen brauchen wir natürlich auch sinnvolle Tätigkeiten. Ja. Und in der Arbeit wird natürlich nicht immer nur über die Länge oder den Lohn gestritten, sondern auch darüber, was man ausführt, jedenfalls ein Stück weit. Und da ist es natürlich auch so, dass viele die Arbeit auch zu Recht, die sie verüben, mit Sinn verbinden, mit sinnvoller Tätigkeit. Es gibt auch die These, dass das gar nicht anders sein kann, weil wenn man so viele Stunden täglich mit etwas verbringt, dann sollte man ja schon ein Stück weit motiviert sein. Und dann ist das halt immer so ein Spannungsbogen. Also inwieweit kann ich das, was ich sinnvoll finde, in der Arbeit umsetzen? Oder aber wird es eine sinnlose Arbeit? Also auch das gibt es natürlich zuhauf. Wenn ich einen Schwang aus der Forschung erzählen darf, wir haben in den letzten Jahren bei der Deutschen Post Interviews geführt zum Beispiel. Und viele Briefträger und Trägerinnen leiden darunter, dass sie eigentlich ihren Job sehr gerne machen und den auch für sinnvoll halten, den Leuten die Post zu bringen und auch diese sehr grundlegende Dienstleistung zu erfüllen. Aber wenn sie dann gucken, was sie austragen, dann ist das heute natürlich ein großer Teil, sind Werbesendungen oder sind Sachen, die man sich früher vielleicht selbst im Supermarkt besorgt hat. Also sie stöhnen dann immer über das Tierfutter, was auch so schwer zu tragen ist. Und das finden sie natürlich sinnlos. Und dazwischen spielt sich dann diese Spannung ab und ich glaube, ähnlich haben wir das in vielen Bereichen.
Wir müssen uns ja vielleicht auch die entfremdete Lohnarbeit schönreden, weil sonst wäre es ja gar nicht erträglich. Das ist ja auch so eine psychologische Wirkung. Man geht halt auf Arbeit, das macht man halt und so und dann ist ja enorm, wie viel Zeit man da verbringt. Sie haben es gesagt. Also da ist viel Psychologie dabei, wie wir uns es auch schön denken und schön reden.
Ja, da ist natürlich Psychologie dabei, aber ich würde sagen, auch nicht nur. Also das ist ja eine, man spricht ja auch davon, dass wir in einer Arbeitsgesellschaft leben. Mhm. Und natürlich ist da auch ein gewisser Druck mit verbunden, also psychologisch, aber auch gesamtgesellschaftlich natürlich. Die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen oder nicht so lange arbeiten können, die werden natürlich gesellschaftlich auch unter Druck gesetzt, aktuell wieder stärker. Aber oft ist es ja auch so, dass es eine Identität mit der Arbeit gibt, die sich, wie gesagt, in diesem Spannungsfeld abzeichnet, aber die ich auch ernst nehmen würde. Und also wir haben ja auch, genauso wie wir ein Leiden an der Arbeit haben, haben wir ja auch oft ein Leiden an der Arbeitslosigkeit. Das kann man ja auch beobachten. Und das ist natürlich nicht leicht unter den herrschenden Bedingungen sozusagen auszutarieren. Aber ich denke, man muss beide Seiten ernst nehmen.
Sie sind Sozialwissenschaftler und forschen unter anderem am Sonderforschungsbereich Strukturwandel des Eigentums an der Universität in Jena zu Verteilungs- und Klassenkonflikten. Das scheint mir elementar zu sein. Und ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit sind die Kämpfe um die Arbeitszeit. Sie sind also Autor des Buches Arbeitszeitverkürzung als Konvergenzpunkt. Müssen wir nochmal erklären, was das ist. Soziale, ökologische Arbeitskonzepte, Wachstumskritik und gewerkschaftliche Tarifpolitik. Und wir sehen uns ja dann jetzt am Mittwoch, am 29. in der LaSalle-Straße. Da werden Sie einen Vortrag halten zwischen Bündnispolitik und Backlash zur Geschichte und Gegenwart und Zukunft von Arbeitszeitkämpfen. Ein Schwerpunkt sind ja diese Kämpfe um die Arbeitszeit. Ich würde gerne nochmal zu den Arbeitskämpfen kommen. Ich hatte mal eine Veranstaltung, war bei einer Veranstaltung von Betriebsräten und da kam eine Frau dieses Turbinenherstellers aus Arnstadt, wie heißt der, von Rolls-Royce. Und die kam aus Großbritannien und sagt, also ich wäre bei so einer Veranstaltung in Großbritannien mit Fackeln und Mistgabeln vom Hof gejagt worden. Da hätte ich ja gar nicht auftauchen können. Dachte ich, aha, warum ist denn das so in Deutschland? Wir haben ja diese Bündnispolitik, diese Tarifverträge und das fühlt sich alles so kuschelig an. Da dachte ich, ist das vielleicht nicht sogar eine Vernebelung der Klassenkonflikte, wenn all die Tarifbeteiligten sich an einen Tisch setzen und so tun, als ob sie gleichberechtigt verhandeln? Da dachte ich, das wäre also in Großbritannien so nicht möglich, sagt sie zumindest. Können Sie verstehen, was sie gemeint hat?
Also gut, ich war ja nicht auf der Veranstaltung, ich kenne die Person auch nicht, das geht jetzt so ein bisschen ins Mutmaßen, aber
zumindest die Frage,
wir können ja mal gucken, wie man das verstehen könnte vielleicht. Ja,
also die Frage ist jetzt, um es konkreter zu machen, ob nicht diese Bündnisgeschichten, diese Bündnispolitik, die Sozialpartnerschaften nicht auch die Konflikte ein wenig vernebeln.
Ich verstehe. Okay, da muss ich jetzt in mehreren Schritten darauf antworten, weil vielleicht vorausgeschickt die Bemerkung, das ist gar nicht, also worauf Sie jetzt abgestellt haben, die eigentlich die Vermittlung der Arbeitskonflikte wegen mir im deutschen System der dualen Interessenvertretung mit Betriebsräten und dann aber auch weitergefasst mit Tarifverträgen auf gewerkschaftlicher Ebene. Das, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber das ist gar nicht das, was ich in dem besagten Buch als Bündnispolitik aufgefasst habe, sondern mir ging es vor allen Dingen darum, zu fragen und auch das auszuloten, inwiefern die Arbeitszeitpolitik nicht ein gemeinsames Politikfeld der gewerkschaftlichen Bewegung und der Klimabewegung sein könnte. Und zwar speziell nochmal unter dem Gesichtspunkt der Wachstumskritik. Mhm. Also dieser Diskussionen, die wir im Zuge der ökologischen Grenzen haben, Postwachstum, Degrowth, mit diesen Begriffen verbindet sich das ja. Und da spielt Arbeitszeitverkürzung immer eine große Rolle in den Diskussionen, denn es war aber auffällig gewesen, als ich das Buch geschrieben habe, dass Arbeitszeitpolitik einerseits sowohl in den Gewerkschaften und in den betrieblichen Organen breit diskutiert worden ist damals und es auch Erfolge gab auf der Arbeitsseite. Und dass das auch in den wachstumskritischen, ich sag mal eher in den sozialen Bewegungen, die damals auch relativ breit noch waren, das hat sich inzwischen alles ein bisschen geändert, dass da auch Arbeitszeitverkürzung stark diskutiert worden ist. Das wurde aber nicht zusammengebracht. Und mein Versuch war quasi mein Buch war der Versuch, das zusammen zu diskutieren, erstmal natürlich auf einer akademischen Ebene, aber schon auch mit einem praktischen Hintergedanken dabei. So, und was Sie jetzt gesagt haben, ob nicht eine Vernebelung der großen Klassenkampflinien besteht in diesen wegen mir betrieblichen Interessensvertretungen, in Betriebsvereinbarungen und so weiter. Ich verstehe den Gedanken, aber ich würde eigentlich das eher andersrum aufziehen und würde sagen, diese verschiedenen Regelungen, die man da hat, sind eigentlich eher Ausdruck des Konflikts. Mhm. Aber sie sind natürlich nicht mehr, so klar, nicht mehr so unmittelbar, wie das wegen mir zu Marxens Zeiten war. Wobei sich das ja damals auch schon herausgebildet hat. Also dann gab es ja auch die Fabrikgesetzgebung, dann gab es das Verbot der Kinderarbeit. Das sind ja auch alles schon Regelungen, die gewisse Einschränkungen vornehmen. Und auch da wurde dann die Arbeitszeit irgendwann kontrolliert. Da war der 12-Stunden, 10-Stunden-Tag, Kampf um den 8-Stunden-Tag kam dann etwas später. Und da hat man quasi angefangen, das Ganze auch in Form von Regelungen, in Form von Kontrollen zu gießen und so weiter und so fort. Und das hat sich natürlich gewandelt. Also in den liberal oder mehr oder weniger liberalen kapitalistischen Gesellschaften hat das natürlich dann eine Form der Vermittlung eingenommen, wo die Gewerkschaften natürlich mitvermitteln, das ist klar, der Konflikt ist weniger blutig geworden, aber es ist ja immer noch ein Konflikt und ich würde sogar sagen, das schreibt sich, also man kann auch sagen, das verdichtet sich bis in die Ebene der Gesetze, wo man vom Arbeitszeitgesetz redet, was ja aktuell wieder in der Debatte ist von der Bundesregierung, dass sie das gerne ändern wollen würden. Das steht ja im Koalitionsprogramm, mal schauen, wie sie es umsetzen. Das wird dann auch wieder Konflikte hervorrufen. Da werden ja gewisse Dinge festgeschrieben. Und das heißt zum einen, da haben sich Kämpfe sozusagen niedergeschlagen. Die werden da erstmal fixiert für einen gewissen Zeitpunkt. Und dann kann das Ganze arbeitsgerichtlich verhandelt werden auf einer anderen Ebene. Aber dass es verhandelt wird und dass auch diese Gesetze natürlich immer ich sag mal, Auslegung und einem gewissen Kräfteverhältnis unterlegen sind, sowohl in der Praxis als auch eben im Gesetzestext selbst, das zeigt ja, dass es den Konfliktcharakter nicht aufhebt. Mhm. Ich würde sagen, auch nicht vernebelt. Es macht es aber komplizierter.
Ja. Also Sie aber, sprechen ja von den...
Ja, das ist der Fall, den wir haben. Deswegen heißt ja auch die Reihe, in dem ich am Mittwoch vortrage, ich muss es mal mit dem Pronomen ein bisschen, kämpfe um, im und gegen den Sozialstaat. Aber diesen Sozialstaat und mit dem Sozialstaat die industriellen Beziehungen und Betriebsverfassungsgesetz und so weiter und so fort, das haben wir ja alles. Und das ist nun mal der Rahmen, in dem sich diese Konflikte heutzutage entfalten.
Diese Backlasher, die Rückwärtsentwicklung, von der Sie sprechen, die ist ja, finde ich, ist ja kein Wunder bei dem Organisationsgrad der Gewerkschaften. Ja. Ich nehme ja trotzdem eine Vernebelung wahr, weil wenn man jemand fragt, warum gehst du nicht in die Gewerkschaft, dann kriege ich oftmals die Antwort, ich kriege doch die Tariferhöhung sowieso. Warum soll ich jetzt noch Gewerkschaftsbeitrag zahlen? Es fühlt sich alles irgendwie so gut an, die verhandeln das schon aus und ich muss gar nicht streiken. Und das ist alles irgendwie so selbstverständlich geworden. Wo soll das denn enden, dass dann die Gewerkschaften gar keine Mitglieder mehr haben? Und wie sollen die sich finanzieren? Braucht es denn tatsächlich auch eine Mobilisierung und eine Klarheit, dass es tatsächlich Kämpfe sind und nicht nur juristische Streitereien?
Ja, das ist richtig. Also was ich jetzt gerade ausgeführt habe, war natürlich erstmal eine theoretische Perspektive und wie sich das in den subjektiven Bewusstsein dann widerspiegelt, ist eine andere Frage und da nehme ich das teils auch so wahr. Also auch in meinem eigenen Tarifbereich, ich bin ja im öffentlichen Dienst und da stehen jetzt dann im kommenden Winter wieder Tarifverhandlungen an und bekanntermaßen ist die Organisationsrate im öffentlichen Dienst auch nicht so hoch, speziell an den Unis ist sie nicht sehr hoch, wo ich arbeite. Und gleichzeitig haben wir da natürlich ein Tarifkonstrukt mit der Tarifgemeinschaft der Länder, wo das tatsächlich bei vielen so ankommt, als wenn das von selber liefe. Und dass eben alle die erkämpften Tarifsteigerungen bekommen, das spielt da natürlich stark mit rein. Das muss aber ja auch nicht so sein. Also es gibt ja auch die gewerkschaftliche Diskussion vermehrt in letzter Zeit, so nehme ich das wahr, dass man gewisse Errungenschaften nur exklusiv Gewerkschaftsmitgliedern zuspricht. Ja. Das kann ein zusätzlicher freier Tag sein. Das können weitergehende Arbeitszeitregelungen sein. Das können im Extremfall aber auch Entgeltsteigerungen sein. Das ist rechtlich ja zulässig. Es ist vielmehr eine freiwillige Leistung der Arbeitgeberseite, dass sie diese tariflich festgelegten Leistungen allen zahlen. Und der Grund liegt natürlich auf der Hand, weil wenn das nicht der Fall wäre, hätte man einen sehr starken Anreiz einzutreten.
Die Arbeitgeber zahlen es allen, damit der Organisationsgrad nicht so hoch ist und der Anreiz, in die Gewerkschaft zu gehen, niedrig bleibt.
Aha, in der Regel ist das so. Ja. Also dieses politische Kalkül wird in der Regel so ausgelegt. Es gibt auch noch ein paar Probleme in der Umsetzung, weil das ja so ist, auch gut, dass es so ist, gesetzlich geregelt, dass Arbeitgeber keine Gewerkschaftsmitgliedschaft abfragen dürfen. Und natürlich stellt sich dann immer die praktische Frage, wie zahlt man eigentlich unterschiedlich hohes Entgelt aus, wenn man gar nicht weiß, wer Mitglied ist und wer nicht. Nee. Aber man weiß aus Einzelfällen, wie gesagt, oft kommt es nicht vor, dass es praktische Lösungen für das Problem gibt, auch datenschutzkonform. Und ich denke tatsächlich, der Hauptgrund liegt in dieser freiwilligen Leistungszahlung für alle, um eben keinen starken Anreiz zu schaffen. Ja.
Im Ankündigungstext für die Veranstaltung am 29.10.1930 in der LaSalle-Straße 50 sprechen Sie ja von einem arbeitszeitpolitischen Backlash. Woran machen Sie diesen fest? Weil die Entwicklung der Arbeitswelt, da geht es ja auch um Entgrenzung, Flexibilisierung. Wir haben oft lange Arbeitszeiten, also es ist so Selbstausbeutung, unbezahlte Mehrarbeit und Stress. Alle so Faktoren, die wir uns irgendwie selber auferlegen. Auch ein Problem, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da trete ich jetzt auch noch mal kurz einen Schritt zurück, weil Sie hatten das angesprochen, wie ist eigentlich die Lage der Arbeitszeiten, einfach mit Blick auf Deutschland und die genannten Probleme haben wir alle, also überlange Arbeitszeiten, Flexibilisierung, auch Krankheiten, die infolgedessen entstehen Und mir ist aber schon wichtig zu sagen, dass wir sie hier nicht überall gleichermaßen haben, sondern was wir eigentlich vorfinden in Deutschland, ist eine sehr heterogene, also sprich eine sehr ungleiche Verteilung der Arbeitszeiten. Und wir haben, wenn man sich das im Durchschnitt anguckt, also wie ist die durchschnittliche Arbeitszeit, einfach runtergerechnet auf alle Individuen, dann kommen wir da so, ich müsste es nochmal nachlesen, man kommt immer bei 30 ein paar, 32, 34, 35 Stunden in der Woche raus. Und das klingt ja erstmal nicht schlecht. Das ist nämlich auch für viele die Wunscharbeitszeit, wo sie hinkommen wollen. Also die 35 ist eine sehr beliebte Arbeitszeitwoche so. Für die, die sie haben oder für die, die sie nicht haben, auch attraktiv. Aber dieser Durchschnitt täuscht, weil das ist ja ein rechnerischer Durchschnitt. Und letztlich arbeiten gar nicht viele in diesem Bereich, sondern was wir eigentlich vorfinden ist, wir haben auf der einen Seite sehr, sehr lange Arbeitszeiten, die sich inzwischen längst wieder der 40 oder zum Teil auch jenseits der 40 orientieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite, und das ist gerade typisch für Deutschland, eine sehr kurze Teilzeit. Also Leute, die sehr kurz arbeiten. Und wenn man sich dann anguckt, wie sich das auf die Geschlechter verteilt, dann findet man eigentlich immer noch, will ich sagen, raus, dass die Teilzeitquote eigentlich eine Frauenquote in Deutschland ist.
Eine Frauenquote?
Eine Frauenquote. Mhm. Weil nur rechnerisch gesehen nur sehr wenig Männer in Teilzeit arbeiten und das sind also sehr viele Frauen und dann verteilt sich das so typisch, wie man das eigentlich auch oft kennt. Der Mann arbeitet sehr lang, die Frau arbeitet sehr kurz. Die Gründe dafür sind klar. Die Betreuungssituation, insbesondere für Familien, die mehrere betreuungspflichtige Kinder haben, lassen oftmals gar keine anderen Arbeitszeiten zu in der familiären Aufteilung. Und daraus kommen allerhand Probleme. Zum Vorderst natürlich für die Frau, die sich dadurch nicht vernünftig unabhängig absichern kann, auch im Hinblick aufs Alter. Aber natürlich auch für die, die sehr lang und sehr viel arbeiten müssen, weil das dann diese Arbeitsbelastung nach sich zieht. Und ein Zielkorridor wäre eigentlich das, was man dann immer rausgibt als Spruch, die kurze Vollzeit, aber für alle, um das sozusagen, das, was man im Durchschnitt sieht, tatsächlich auch umzusetzen, weil das ist, wie gesagt, nur ein Durchschnitt und wir sehen das eigentlich nur auf dem Papier und in der Realität sieht es ganz anders aus. Genau, und dann, was Sie auch angesprochen haben, mit den Arbeitsbelastungen, sind die nicht schon schlimm genug? Wo kommt denn jetzt noch der Backlash hinzu? Das ist natürlich auch so ein Punkt. Also, worüber wir am Anfang gesprochen haben, die hohe Identifikation mit der Arbeit, die finden wir in vielen Bereichen und das ist ja im Prinzip auch nichts Schlechtes, wenn ich mich mit meiner Arbeit identifiziere. Das hat ja auch viele gute Seiten, weil ich sie natürlich dann auch viel lieber mache, weil ich auch da vielleicht Entwicklungspotenzial sehe für mich oder für die Tätigkeit, die ich ausführe. Aber wenn es darum geht, die Arbeit auch zu begrenzen, in arbeitszeitlicher Hinsicht zum Beispiel, dann zieht das natürlich Probleme nach sich. Auch hier kann ich wieder das Beispiel der Post und der Briefträger nennen. Ich nenne das, weil ich das interessant finde, weil ich hatte das am Anfang nicht so bedacht. Mhm. Aber auch bei den Briefträgern oder Briefträgerinnen findet man, wie gesagt, diese hohe Identifikation mit der eigenen Tätigkeit. Und man findet aber gleichzeitig ein starkes Problem, weil die Arbeitsmengen von Konzern getrieben sind immer mehr geworden. Immer mehr Pakete, auch einfach immer mehr, eine immer größere Anzahl von Dingen, die man austragen muss in immer kürzerer Zeit. Also eine sehr, sehr starke Verdichtung, eine sehr starke Belastung, auch körperlich, aber eben nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Weil die stresst es, wenn sie einfach nicht fertig werden können an dem Arbeitstag, der ihnen nun mal gegeben ist. Und das führt dazu, dass also Überstunden zum Teil auch informeller Art weit verbreitet sind und es ist eine gewerkschaftliche Aufgabe und eine Aufgabe der betrieblichen Interessensvertretung und auch natürlich des Kollegiums insgesamt, da das Bewusstsein zu schaffen, dass wenn man nicht fertig wird, man auch einfach aufhört, um sozusagen zu einer Arbeitszeitregulierung zu kommen. Und das kann man, glaube ich, auf sehr viele Bereiche übertragen. Das werden viele von uns auch kennen. Dass das gar nicht so einfach ist. Und da findet natürlich, in der Wissenschaft spricht man von Internalisierung, also von einer Verinnerlichung der Ansprüche, die eigentlich von außen an einen herangetragen werden. Und das ist natürlich für die Arbeitszeitpolitik eine Herausforderung, will ich mal sagen.
Das ist ja dann gar nicht so einfach, Nein zu sagen, weil ja die Probleme offensichtlich individualisiert werden. Das heißt, du musst Leistung bringen, du hast dich schlecht organisiert, du müsstest vielleicht ein bisschen gesünder sein und so weiter. Also das, die Probleme werden so individualisiert und wie Sie sagen, verinnerlicht das dann, ist ein Riesenproblem. Man erkennt das nicht als strukturelles Problem, wo man sagen müsste, nein, ich kann jetzt nicht, das geht nicht, das ist eine Grenze überschritten. Ist auch so sehr subtil, wird das dann auf das Individuum abgewälzt, oder?
Genau, das kann man sagen. Also die gewerkschaftliche Aufgabe wäre, deutlich zu machen, auch als kollektiver und auch individueller Lernprozess, dass das eben nicht individuell gelöst wird, sondern dass man versucht, da zu kollektiven gemeinsamen Lösungen zu kommen, indem sich möglichst viele Individuen dann im Zweifel auch verweigern, diese Mehrarbeit zu leisten. Und das wird dann natürlich dazu führen, dass dann, um auf das Beispiel zurückzukommen, Lieferungen liegen bleiben und letztendlich auf die lange Sicht entweder mit Mehreinstellungen oder aber mit einer Mengenregulierung, also das, was zu schaffen ist, tagtäglich reagiert werden müsste, in der Theorie. Aber das sind natürlich schwierige Prozesse, aber sie können erfolgreich geführt werden. Das zeigt die Praxis auch immer wieder.
Der gute alte Streik. Lassen Sie uns nochmal bei dieser fast unauflösbaren Ambivalenz bleiben. Also auf der einen Seite überlange Arbeitszeiten, bei den einen stehen Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit bei den anderen gegenüber. Wie kann denn die Arbeitszeitpolitik hier eine Brücke schlagen? Kann man diese Ungleichzeitigkeit von Auslastung und Unterbeschäftigung überhaupt auflösen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich denke, es ist möglich, da Brücken zu schlagen. Das hat das auch immer wieder gezeigt. Die Geschichte der Arbeitszeitkämpfe. In Deutschland allerdings, muss man sagen, ist die Situation besonders schwierig in der Hinsicht. Wenn wir das mal ein bisschen den Blick weiten und beispielsweise auf die nordeuropäischen Länder, die skandinavischen Länder gehen, dann merken wir, dass da der Unterschied zwischen der überlangen Vollzeit und der besonders kurzen Teilzeit, dass der Unterschied da nicht so lange ist. Natürlich haben die auch Vollzeit- und Teilzeitregelungen und so weiter und so fort, aber die liegen deutlich näher beisammen und infolgedessen ist die Geschlechterungleichheit auch nicht so gravierend. Und was müsste man also tun, um das zu ändern? Sinnvoll wäre es natürlich, bei den überlangen Arbeitszeiten anzufangen. Also da kann man jetzt ganz viel nennen. Also die Forschung zeigt, dass da, wo starke tarifliche Regelungen vorliegen in der Arbeitszeit, auch diese Bereiche nachziehen, die vielleicht noch nicht tariflich geregelt sind. Die ziehen versetzt nach, also die sind dann nicht ganz so gut in der Praxis, natürlich auch nicht ganz so sicher aus Arbeitnehmersicht, aber das hängt zusammen, weil natürlich der Arbeitsmarkt auch ein Stück weit flexibel ist und man die Stelle ja auch wechseln könnte und in besser regulierte Bereiche geht und so weiter. Also tarifliche Regelungen haben da eine gewisse positive Sogwirkung, will ich mal sagen. Also Tarifbindung stärken wäre eine Möglichkeit, das zu ändern. Dann gibt es natürlich auch das Thema der Betriebskulturen. Also das klingt jetzt immer so ein bisschen glatt gebügelt, aber es ist ein schwieriges Thema, Leitungspositionen, auch Karrieremöglichkeiten in den Betrieben oder in den Arbeitsstätten zu bieten, die nicht zwingend auf diese überlangen Vollzeitarbeitszeiten setzen sozusagen. Also mit normalen Arbeitszeiten, würde ich mal sagen, trotzdem Karriere zu machen zu können und in entsprechende Positionen zu kommen, ist eine Frage des Betriebsklimas und auch der Arbeitskultur und auch daran könnte man natürlich ansetzen. Dann bleibt das große Feld der gesetzlichen Regelungen und damit auch der Arbeitszeiterfassung. Das ist auch heikel, weil gerade in den Bereichen, die sagen wir mal ein bisschen höher auf der Stufenleiter sind oder auch Bereiche, die stark mit flexibilisierten Arbeitszeiten überhaupt regeln und arbeiten, da wird die Arbeitszeit ja oft gar nicht erfasst. Und das ist natürlich auch ein Tor für Überarbeit. Und da sozusagen stärker zu erfassen, zu messen die Arbeitszeit und infolgedessen überhaupt auch zu sehen, wie lange denn gearbeitet wird, wäre auch eine Möglichkeit, die man angehen könnte. Und also das sind die Bereiche, die sozusagen in der Arbeit stattfinden. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich, der außerhalb der eigentlichen Erwerbsstelle stattfindet. Das finde ich ja auch das Besondere an Arbeitszeitkonflikten. Die betreffen immer beide Seiten. Also das ist eine ganz direkte Kopplung von Arbeits- und Lebenswelt. Und da hängt Deutschland natürlich nach wie vor, vor allen Dingen im Westen, bei den Kinderbetreuungseinrichtungen einfach weit hinterher. Also und das verhindert natürlich auch, dass aus der Teilzeit sozusagen aufgeschlossen werden kann hin in Richtung kurze Vollzeit.
Nochmal einen kurzen Gedanken zu der Individualisierung. Also es war ja, weil Sie haben Marx-Zeiten angesprochen, als die Menschen zur Arbeit in die Fabrik gegangen sind, da war das klar, da ist der Kapitalist und der hat dann so, wir mussten für bessere Arbeitszeiten kämpfen, für bessere Arbeitsbedingungen, da war das irgendwie klarer. Das war Klassenkampf, das war Streik, da waren die Gewerkschaften. Jetzt ist das ja alles ein bisschen ausdifferenzierter, individualisierter. Es gibt angeblich keine Klassen mehr, das sind alles, läuft alles anders und so weiter. Dennoch braucht es ja Solidarität und Organisation. Und Gewerkschaften braucht es auch. Wie kann man wieder zu einem Bewusstsein kommen, dass sich Gesellschaften nur verändert zum Positiven für die Menschen, wenn sie sich auch organisieren und umeinander kümmern? Das ist jetzt vielleicht eine etwas pathetische, philosophische Frage, aber dennoch wichtig auch, um zu sagen, um vielleicht ein Bewusstsein zu schaffen, man muss auch für andere einstehen, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Also bei Marx war das ja so, der hat ja gerade den Kämpfen, also den Gewerkschaften insgesamt, aber auch den Kämpfen um Arbeitszeit, hat er ja so eine Doppelfunktion zugemessen. Der hat zum einen gesagt, die Verkürzung des Arbeitstages ist die Voraussetzung jeglicher Befreiung, die danach kommt. Also er hat es sehr hoch geschätzt, auch diesen Kleinkrieg, den man um die Arbeitszeit führt, der war ihm sehr wichtig. Und gleichzeitig hat er natürlich, das ist auch bekannt, diese Kritik am reinen Trade Unionism, wie er das auch sagt. Also wenn man sich in diesem Kleinkrieg verliert und keine weitergehende Perspektive auch als Gewerkschaft mehr bringt, dann wird man zum Verwalter des Status Quo. Und dazwischen, nach Marx, müsste sich eine Gewerkschaft eigentlich verorten. Also zum einen diese alltäglichen Kämpfe führen, weil ohne sie geht's auch nicht. Also wenn ich nicht täglich eine Stunde mehr Zeit habe, um auch überhaupt vielleicht mir Gedanken machen zu können, wohin will ich denn, dann bringt das alles nichts. Aber es braucht eben eine Perspektive darauf. Und das ist vielleicht auch eine Idee, eine Antwort, wie das heutzutage vielleicht wieder funktionieren könnte, dass man zum einen der darüber spricht, wo wollen wir hin, und dann zum anderen aber auch, also das gibt es in dem Bereich des Organizing viel, so ein Plan to Win, also wie kommt man denn dahin, also wie schafft man es denn, die Konflikte, die auf diesem Weg unweigerlich zu führen sind, so zu führen, dass man auch gewinnen kann, und wie kann man das auch glaubhaft vermitteln. Ich glaube, das ist insgesamt ein großes Problem der gesellschaftlichen Linken, dass sie nicht mehr glaubhaft vermitteln kann, wie sie den Wandel, den sie gerne hätte, umsetzen kann. Und das ist ja auch etwas, was man nicht so leicht wegwischen kann. Also die Mobilisierung von rechts ist ja zu großen Teilen, würde ich sagen, eine autoritäre Revolte, um den Status quo irgendwie zu konservieren oder wieder dahin zu kommen, wo man glaubt, wie es früher einmal war. In der Überzeugung, die wir alle irgendwie mehr oder weniger explizit oder implizit haben, es wird sich alles ändern und es bricht gerade richtig viel zusammen. Und jedenfalls ist das die Aussicht, die wir irgendwie teilen. Und dann kann man halt defensiv mit Ausgrenzung und mit Spaltung darauf reagieren oder man schafft es, da eine linke Antwort drauf zu geben, die eben diese kollektive Lösung und Solidarität beinhalten würde. Mhm. Aber das ist keine leichte Aufgabe, weil uns, glaube ich, ein bisschen die Utopiefähigkeit abhanden gekommen ist insgesamt.
Sie sagen, die rechte Revolte will den Zustand konservieren, verkauft sich aber anders. Und das ist ja das Interessante, dass die Rechten offensichtlich sehr gut mobilisieren können, weil sie ja sagen, wir wollen den Status quo abschaffen, wir wollen was verändern, wir wollen die Eliten weg, wir wollen für euch was machen. Ja, ja. Die können ihre Idee richtig gut verkaufen und mobilisieren. Und von links oder von gewerkschaftlicher Seite kommt da wenig. Da fehlen dann die Visionen. Können Sie sich das erklären?
Ja, richtig. Da fehlen ein Stück weit die Visionen, weil natürlich auch linke Großprojekte gescheitert sind. Das haben wir alle noch sozusagen in unseren Köpfen und teilweise auch in den Biografien drin. Aber ja, das von rechter Seite, also es ist ja beides. Es ist diese populistische Revolte. Wir wischen das alles weg und das System ist korrupt. Aber wenn man da mal überlegt, was setzen sie denn an die Stelle, dann ist es ja eigentlich nichts Neues, sondern das ist eine Rückwärtsbewegung. Und der wird ja teilweise, wird das ja auch aufgegriffen von Linken oder von Querfrontbestrebungen. Dass diese rechte Ratlosigkeit, die eigentlich in eine Verteidigung des Status quo übergeht, die sieht man ja auch bis weit ins konservative Lager rein. Auch da gibt es ja keinen positiven Gesellschaftsentwurf, der jetzt was deutlich Neues beinhalten würde. Und eigentlich müsste man sowas setzen, was auch wieder ein sinnvolles und ein lohnenswertes Ziel darstellen würde und das aber gleichzeitig erstrebenswert ist. Mhm. Und das ist ja das Problem. Jetzt können wir vielleicht den Bogen zur Arbeitszeitpolitik schlagen. Das übliche linke Versprechen war, dass es den meisten besser gehen wird. Und wenigen vielleicht schlechter. Also es war dieses Versprechen für die breiten Mehrheiten, insbesondere der Lohnabhängigen, ihre materielle Situation zu verbessern. Und jetzt haben wir eine Situation, die sich historisch rausgebildet hat, wo dieses Versprechen nicht mehr trägt. Und die Frage ist ja, was können wir dann an die Stelle setzen? Wofür lohnt es sich denn zu kämpfen und wie können wir das umsetzen? Und ja, meine Idee auch zu dem Buch war ja, vielleicht kann Arbeitszeitpolitik, insbesondere eine Arbeitszeitverkürzungsperspektive, ein Stück weit eine Antwort darauf bieten. Auch das ist sehr komplex, weil die Arbeitszeiten, da haben wir lang und breit drüber gesprochen, sind nicht gleich verteilt und nicht für jede Person ist eine Arbeitszeitverkürzung überhaupt ein attraktives Modell. Aber eine gewisse Umverteilung der lohnabhängigen Arbeitszeit in der Bevölkerung ist, glaube ich, nach wie vor eigentlich eine attraktive und auch ökologisch kompatible Vision, für die es sich zu kämpfen lohnen würde.
Das heißt, eine emanzipierte, aufgeklärte linke Erzählung sollte emotional sein. Vielleicht auch mal eine schöne Parole. Es muss Bündnispolitik sein. Sie haben ja beschrieben mit der Umweltbewegung. Das war ja sehr emotional. Das war irgendwie klar. Das konnte man greifen. Das hat junge Leute mitgenommen, hat auch Widerstand hervorgerufen. Soll ja auch sein. Das heißt, so eine emanzipatorische Erzählung sollte emotional aufwühlend sein und irgendwie verbindend mit einer tollen Parole. Da haben wir es doch. Haben wir doch die Lösung, oder? Klingt doch ganz einfach.
Ja, klar. Es hat ja auch diverse, also es gibt ja in den letzten Jahren auch wirklich groß angelegte praktische Versuche, die das versucht haben. Also am bekanntesten ist das sicherlich also im Bereich der neuen Klassenpolitik oder auch der ökologischen Klassenpolitik, das Bündnis im ÖPNV, also Hashtag wir fahren zusammen, was ja auf der einen Seite von der Klimabewegung, also das waren ja die Fridays, die Students for Future, die das stark angeschoben haben und dann ist Verdi hat dann quasi geantwortet auf den ursprünglichen Brief, den sie mal geschrieben hatten und dann haben sie das jetzt ja schon vor 4, 5 Jahren dann groß aufgezogen und sind auch noch gewachsen in den nachfolgenden Tarifrunden. Und das ist, glaube ich, schon ein gutes Beispiel, wo einerseits die Klimabewegung in die Betriebe gegangen ist, da eine praktische Unterstützung geleistet hat und andererseits aber natürlich auch einen anderen Sound mit reingebracht hat und die alltägliche Gewerkschaftsarbeit thematisch geöffnet hat und quasi da auch weitergehende politische Themen reingebracht hat. Und gleichwohl es natürlich jetzt schwer abzuschätzen ist, wie viel Erfolg dieses Bündnis unter dem Strich, vielleicht auch numerisch am Ende hatte, würde ich schon sagen, dass es diese Praxisformen sind, die vielleicht am vielversprechendsten sind, weil sie eben auch Brücken bauen, weil sie eben auch die Inselbildung von sozialen Bewegungen untergräbt und vielleicht auch ein Stück weit gegen rechts imprägniert. Also, dass man auch schafft, da wieder neue Ansprachen zu führen und so weiter.
Die Inselbildung, ja, ja. Sind wir vielleicht auch in Deutschland zu brav oder zu satt, weil wenn ich nach Frankreich schaue, da knallt es ordentlich und da ist dann auch mal ein Generalstreik möglich. Brauchen wir in Deutschland, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es juristisch möglich ist, braucht es vielleicht auch mal einen Generalstreik in Deutschland, wo man das Gefühl hat, alle zusammen, wir verweigern jetzt alle mal zusammen, weil wir die Nase voll haben, weil wir nicht mehr können, weil es nicht mehr weitergeht. Wir spüren das irgendwie, dass alle die Arbeit krank macht und dass irgendwie wir Angst haben und so weiter. Also ein Generalstreik könnte ja auch was Verbindendes haben oder fange ich jetzt an zu spinnen?
Ja, ich bin kein Arbeitsrechtler, also inwieweit da welche Streikform genau rechtlich zulässig ist, kann ich nicht sicher beurteilen, zumal ich sagen würde, auch das ist im Zweifel natürlich wieder eine Frage der Rechtsauslegung und nicht unabhängig von Kräfteverhältnissen zu beurteilen. Ja, Deutschland und Frankreich, ich glaube, man kann die Fälle unter dem Gesichtspunkt sehr schlecht vergleichen. Es gibt einfach eine sehr, sehr unterschiedliche Gewerkschaftskultur. Frankreich hat hier auch politische Richtungsgewerkschaften, also wo die Gewerkschaften aufgestellt sind anhand des politischen Spektrums. In Deutschland gibt es ja bekanntlich im Wesentlichen die Einheitsgewerkschaft, die wiederum nach Sparten organisiert ist, also die DGB-Gewerkschaften. Und dann gibt es noch so einige Klientelgewerkschaften, die bestimmte Statusgruppen im Speziellen organisieren und dann noch Kleinstgewerkschaften dazu, aber im Wesentlichen ja die Einheitsgewerkschaft. Und dann ist es ja auch so, dass es ganz unterschiedliches Streikrecht tatsächlich gibt und in Frankreich eben diese Tradition des politischen Streiks sehr stark ist. Interessanterweise bei einem noch deutlich niedrigeren Organisationsrate. Also in Frankreich sind nochmal deutlich weniger Menschen tatsächlich in Gewerkschaften Mitglied, als das in Deutschland der Fall ist. Nichtsdestotrotz gibt es immer diese spektakulären Aktionen, wo dann offensichtlich auch viele Nicht-Gewerkschaftsmitglieder einfach mitmachen, die ja dann mehr den Charakter einer politischen Demonstration haben oder auch mal eines Riots, als die eines Betriebsstreiks. Und das ist halt ganz anders. Und ich würde sagen, man kann jetzt nicht einfach aus diesen Fahrtabhängigkeiten so einfach aussprechen. Das hätte was Voluntaristisches. Und in Deutschland gibt es diese Tradition des Generalstreiks jetzt also einfach schon sehr lange nicht mehr. Und ich denke, man muss eher mit dem Arbeiten von wo man kommt und das ausdehnen. Aber auch da hat ja die Allianz Hashtag Wir fahren zusammen im ÖPNV ein ganz gutes Beispiel eigentlich abgegeben, weil ich müsste jetzt mal überlegen, war es in diesem Jahr oder im letzten Jahr, jedenfalls zum Klimastreik, das war im März, glaube ich, hatten damals, fiel damals zusammen auf die Tarifrunde oder Warnstreikrunde oder so, ich müsste es nochmal nachschauen, jedenfalls war die Friedenspflicht war vorbei und es durfte auch rechtlich gestreikt werden und dann wurde quasi zusammen zum Streik aufgerufen und dann gab es eben die Beschäftigten in den Betrieben, die gestreikt haben und es gab die Klimabewegung, die dazugekommen ist und die Frage ist ja, was fordern sie? In Deutschland ist das ja sehr restriktiv, da sind ja nur bestimmte Forderungen, nämlich die direkt betrieblich oder tarifvertraglich zu regeln sind, nur diese Forderungen sind ja streikfähig und rein rechtlich gesehen also tariffähig und nur für die darf gestreikt werden. Und rein rechtlich gesehen darf man nicht für politische Forderungen streiken. Deswegen darf man auch nicht hier, in Deutschland wird auch nicht für die Rente gestreikt, was in Frankreich gang und gäbe ist, dass man über das Rentenalter sozusagen auf dieser Ebene streitet und verhandelt, also auch quasi auf den Straßen mitverhandelt. Das gibt es ja so hier nicht. Und an diesem Klimastreiktag wurde aber dezidiert für eine Verkehrswende auch mit aufgerufen und mitgestreikt. Und das ist natürlich offensichtlich nicht von direktem Erfolg gekrönt, aber die Arbeitgeberseite hat es schon verstanden und hat auch gesagt, das ist ja, hört mal, ihr Lieben, das ist politischer Streik, das ist eigentlich gar nicht zulässig. Und da wurden sozusagen ein Stück weit versucht, würde ich mal sagen, diese Grenzen auch zu verschieben, aber eben nicht in dem Sinne, wir machen jetzt mal alle Generalstreik, weil das hätte wahrscheinlich deutlich weniger Beteiligung nach sich gezogen, sondern man ist losgegangen von dem Punkt, wo man stand und hat versucht, dann eben weiterzugehen. Wie gesagt, es sind alles Versuche, die sind nicht sofort erfolgreich. Der Gegenwind ist dieser Tage ohnehin äußerst stark, aber ich fand das ein bemerkenswertes wertes Event.
Ja, und bleiben wir mal bei diesen Emotionen. Es ist ja die Frage, stelle ich mich, ich als Carsten, an die brennende Tonne von einem Verdi-Streik bei Amazon, wo die Typen da mit den Westen stehen und ich habe keine Verdi-Weste, obwohl ich Mitglied bin. Und dann ist es vielleicht nicht so cool, aber vielleicht doch. Also geht es da nicht auch darum zu sagen, eine Identifikation zu sagen, ich stelle mich mal mit an die brennende Tonne und gehe mal zu den Kollegen, weil ich bin ja auch, ich trage zwar keine Pakete aus, aber ich streike da mit, weil die auch irgendwie ein gutes Gefühl ist. Das muss man die Leute nicht auch bei den Emotionen packen und sagen, okay, das jetzt ran an die brennende Tonne und schmeißen, muss ja nicht gleich eine Gelbweste sein, aber die kann ja auch orange sein oder was weiß ich, welche Farbe die hat. Also sich identifizieren und mal auch für was kämpfen, was mich nicht direkt betrifft, oder?
Ja, klar. Also auch darüber haben wir in den letzten Jahren Forschung angestellt, im Rahmen eben dieser ÖPNV-Kampagne vor allen Dingen, aber nicht nur. Und das würde ich unterstreichen. Also die Kommunikation, die da stattfindet, ist erstmal emotional, die ist erstmal lebensweltlich. Es geht darum, sich kennenzulernen, auf Augenhöhe zu begegnen, Vorurteile abzubauen, die sehr stark vertreten sind, und dann ein gemeinsames Interesse zu finden. Auch das liegt ja gar nicht auf der Hand. Also das war in der ÖPNV-Kampagne am Anfang auch schwierig, weil die Klimabewegung, was auch verständlich ist, immer einen kostenlosen ÖPNV gefordert hat. Jetzt ist es aber so, dass in der ÖPNV-Finanzierung roundabout 50-50 der Einnahmen kommt aus den Ticketerlösen. Und wenn die wegfallen, so viel Realitätssinn hatten die Beschäftigten, haben sie natürlich gesagt, wir baden das am Ende aus. Weil das wird kein Land und kein Staat kompensieren, was wir dann an Einnahmeverlusten haben. Und die hatten dann auch noch teilweise die Erfahrung des 9-Euro-Tickets in den Knochen, will ich mal sagen, also wo sozusagen einseitig von der Gesetzgebungsseite an den Kosten der Ticketpreise gedreht worden ist, ohne aber die Kapazitäten zu erhöhen. Und das hat natürlich für die Beschäftigten zu einer enormen Mehrbelastung geführt. Und das heißt, da musste man sich auch erstmal auf eine gemeinsame Forderung überhaupt einigen, für die man dann auch gemeinsam auf die Straße gehen konnte. Und ich denke, dass es auch nur so geht. Also man muss sich begegnen, man muss sich kennenlernen und dann muss man das, dann kann man das politisieren. Aber es gibt keine Abkürzungen auf diesem Weg. Auch das ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden.
Fürchte auch. Welche Rolle spielen auch wir Abgehobene, die ganzen akademischen Kreise, die es auf der Meta-Ebene diskutieren über Marx und sonst was und eigentlich da, wo es stinkt und wo es auch mal kalt ist und so weiter, eben nicht hingehen. Diese Distinktionsgeschichten, also am deutlichsten wird es ja Fridays for Future, das sind die jungen Akademikerkinder und dann gibt es eben die anderen, die Arbeit, also diese, wie kriegt man emotional diese Bindung hin oder diese Gräben, die zu überwinden? Da gibt es ja, Sie haben positive Beispiele genannt, aber einfach ist es nicht, oder?
Nein, einfach ist es nicht. Da gibt es kein Patentrezept. Also ich will mich auch nicht wiederholen, aber klar, man müsste halt raus und man müsste schauen, wo sind diese Einsatzpunkte und vielleicht fängt man auch an, auch erstmal vor der eigenen Tür so ein bisschen zu kehren und sich zu überlegen, wo könnte ich mich denn auch in den tendenziell privilegierteren akademischen Jobs überhaupt organisieren, auf welche Schwierigkeiten treffe ich da, hat man dann vielleicht gemeinsame Gesprächsthemen.
Naja, nicht so einfach. Wir könnten jetzt ewig weiter diskutieren, aber die Zeit haben wir jetzt gar nicht. Aber es wird ja dann am Mittwoch Zeit geben zu diskutieren. Sie werden 19:30 in der Lasallestraße 15.11.50 nicht nur einen reinen Vortrag halten. Sie wollen nämlich auch ins Gespräch kommen, oder?
Ja, sicher.
Das heißt, da geht es um die Bündnispolitik, es geht um die Kämpfe von Arbeit, also um die Arbeitszeitkämpfe als ein Beispiel. Und dann kann man gedanklich noch ein paar Kreise drehen. Sie werden einen Vortrag halten. Wo wird der Fokus liegen?
Ja, tatsächlich ist abgesprochen, einen relativ weiten Bogen erstmal in dem Vortrag zu spannen, also ausgehend von der historischen Bedeutung von Arbeitszeitkämpfen, dann, da haben wir jetzt gar nicht so genau drüber gesprochen heute in dem Gespräch, auch nochmal einen Blick auf die letzten 10 Jahre zu werfen, was ist da eigentlich arbeitszeitpolitisch erstritten worden, das ist ganz interessant, weil es da ganz neue Modelle gab, die Arbeitszeitpolitik so ein bisschen umgekrempelt haben in Deutschland und dann würden wir natürlich auf die aktuellen Entwicklungen eingehen, also was was steht uns bevor, was ist geplant in puncto Arbeitszeitgesetz, was wird besser, was wird schlechter für die Arbeitnehmer.
Ja, wir haben also noch nicht alles vorweggenommen. Es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen am 29.10., also am Mittwoch 19.30 Uhr in der F50 Lasallestraße 50 Parterre. Herr Liebig, danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Eine gute Reise nach Erfurt und wir sehen uns am 29.10. in der L50 zum Thema Arbeitszeitkämpfe. Danke fürs Gespräch und Ihnen einen angenehmen Tag.
Ich danke auch. Schönen Grüße.
Tschüss.